Herzlich willkommen zu Zukunft des Ozeans, der Podcast zur Ozeandekade mit Marie Heidenreich, ein Podcast des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zu Gast bei mir sind heute Professor Karen Helen Wiltshire und Dr. Tim Jenner-Jahn. Unser Thema heute ist ein gesunder, widerstandsfähiger Ozean. Karen Wiltshire ist stellvertretende Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, kurz AWI, und leitet die Standorte des AWI auf Helgoland und auf Sylt. Frau Wiltshire, wir erreichen Sie heute nicht auf einer der Nordseeinseln, sondern in Tasmanien. Herzlich willkommen. Tim Jenner-Jahn ist Leiter der Arbeitsgruppe Ökologische Biogeochemie am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung, kurz ZMT, in Bremen. Und von dort sind Sie jetzt auch zugeschaltet, Herr Jenner-Jahn.
Guten Morgen.
Ja, guten Abend.
Sie sind genau auf der anderen Seite der Welt, deshalb mussten wir uns hier zu einer eher ungewöhnlichen Uhrzeit zusammenschalten. Frau Wiltshire, Sie befassen sich in Ihrer Forschung speziell mit den Polargebieten und der Nordsee. Wie geht es diesen Regionen aktuell?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn man diese beiden Regionen zusammenlegt in den Gedanken. Denn die sind sehr unterschiedlich. Also tatsächlich haben sie aber eins gemein, und das ist, dass beide von dem Menschen und vom Klima im Moment sehr beeinträchtigt werden. Und das also ist, glaube ich, auch das, was uns hier zu interessieren hat. Also wie der Mensch tatsächlich auch unsere Ozeane und ihre Gesundheit und ihre Widerstandsfähigkeit einwirkt und wie das dann weitergeht in Zukunft. Das ist in den Polarbereichen und in den mittleren Bereichen, zum Beispiel an der Nordsee, vielleicht nicht ganz so unähnlich, obwohl sie ganz unterschiedlich von außen zu sein scheinen.
Sind die gesund?
Sind die gesund? Ganz interessante Frage. Am Ende ist die Frage tatsächlich, ist die Erde gesund? Und wenn die Erde gesund wäre, dann würden vielleicht unsere Meere auch gesund sein. Und es gibt einzelne wunderbare Ecken, zum Beispiel das Lena-Delta, ein riesiges Reservat in Sibirien, wo wir vom Alfred-Wegener-Institut auch arbeiten. Da kann man meinen, dass da die Welt noch in Ordnung ist, dass die Ökologie in dem Gewässer und in dem Fluss, der da reinläuft, dass das alles noch stimmig ist. Aber wenn man dann die Klimafrage stellt, dann weiß man tatsächlich, dass da die Eiskanten immer schneller abschmelzen, also der Permafrost. Und dann kann ich sagen, nee, dann ist es auch nicht mehr so gesund. Und die Nordsee, mal ehrlich, die Nordsee wurde schon von den Römern überfischt. Dann ist die Frage, tatsächlich war sie je gesund?
Na, und letztendlich, wenn ich drauf gucke von einer der Inseln, also von Helgoland zum Beispiel, dann sieht die ja total schön aus.
Das ist auch so. Unsere Meere sind und unsere Meeresökosysteme sind ja unglaublich widerstandsfähig. Wenn eine Art vielleicht weg ist, wird sie von einer anderen ersetzt. Und das kann man ja eigentlich als positiv ansehen, dass wir noch Fische haben. Die sind vielleicht ganz anders als die vor 1000 Jahren vor Ort waren. Wir hatten ja auch mal Pelikane in der Nordsee. Ne? Aber letztendlich ist doch die Frage, wie gehen wir mit dem, was wir noch haben, um? Und wenn Sie, Frau Heidenreich, tatsächlich sagen, für Sie ist das was Besonderes und wunderbar, dann muss ich antworten, ja, und es ist schützenswert. Und das ist also, glaube ich, das Ziel von uns Meeresforschern, dass man immer in diese Richtung denkt. Wie kann man das besser machen insgesamt, damit es auch besser wird?
Herr Jenner-Jahn, Ihr Spezialgebiet sind Flüsse, Mangrovenwälder und Seegraswiesen in den Tropen. Wie geht es den tropischen Gewässern und Meeren?
Ja, das kann man, glaube ich, in ähnlicher Weise beantworten. Vieles sieht man auf den ersten Blick, nicht? Aber es geht ihnen auch nicht so gut. Oder man könnte sagen, wenn wir als Urlauber irgendwo hinfahren, vieles sieht immer noch toll aus. Wir wissen aber von unseren wissenschaftlichen Untersuchungen, dass vieles nicht so gut ist, dass die Biodiversität zurückgegangen ist, dass die Gewässer verschmutzt sind. Das sieht man nicht immer sofort. Deswegen ist es vielleicht auch in der Gesellschaft etwas schwieriger zu erkennen, wo ein Problem liegt. Das tun wir natürlich mit den wissenschaftlichen Methoden und müssen feststellen, dass wir eben gerade durch unsere Aktivitäten eben diese Ökosysteme schädigen in vielen Fällen. In den tropischen Regionen ist das nochmal anders als in den gemäßigten oder den hohen Breiten, weil natürlich dort viel mehr Menschen an den Küsten leben und dort diese Küstensysteme verändern, zum Beispiel die Korallenriffe oder die Mangroven abholzen und auch den Küstenozean überfischen. Das macht sich also in ähnlicher Weise bemerkbar wie vielleicht in der Nordsee und deswegen geht es denen auch nicht so gut. Und wir haben eben schon mit wissenschaftlichen Methoden erkannt, dass auch manche schöne Lagune oder manche schöne Strand doch nicht so gesund ist, wie er vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
Sie beide möchte ich fragen, welche Zukunft steht im Ozean Ihrer Meinung nach bevor?
Nutzen, nutzen, nutzen. Also immer mehr Menschen, die auch immer mehr vom Ozean wollen, die ganze Ernährung, die ist ja in der Zukunft davon abhängig, ist jetzt schon, unsere Proteinzufuhre sind, also das, was wir essen an Protein, ist sehr vom Ozean abhängig. Und wenn wir immer mehr Menschen werden, wird der Nutzen immer größer. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man mal darüber nachdenkt, wie machen wir das denn? Und das, was Tim gerade gesagt hat, so unglaublich treffend ist, man schaut da drauf und denkt, auch das sieht ja ganz gut aus noch, ne? Wie so ein Aquarium vielleicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass das nachhaltig ist und vor allen Dingen, dass es eine Zukunft dafür gibt. Also Nutzen, Nutzen, Nutzen ist unsere Zukunft.
Ja, das ist sicherlich etwas, was seit Jahren sich andeutet und was immer stärker wird. Und das ist natürlich auch das Problem, dass man eben, weil man vieles nicht auf den ersten Blick sieht, doch verhindern muss, angehen muss. Das betrifft nicht nur die Nutzung der Küstenmeere selber, sondern auch all der Einträge in den Ozean, die wir auch durch unsere menschlichen Aktivitäten verursachen, zum Beispiel überschüssige Düngemittel aus der Landwirtschaft, die von den Flüssen in die Meere gewaschen werden, sich dort verteilen und zu exzessiven Algenblüten führen und dann eben diese Küstenozeane die schönen Strände nicht mehr so schön machen. Und deshalb müssen wir da Einhalt gebieten. Aber ich glaube, es hat sich ja auch gerade in der vergangenen Dekade sehr vieles schon verändert. Wir sehen, dass immer mehr Menschen sich interessieren, dass mehr investiert wird in die Forschung und nicht nur in die Forschung, die Probleme zu untersuchen, sondern auch in die Forschung, um Lösungen zu ermitteln. Und dass wir als Wissenschaftler immer mehr in Kontakt mit der Gesellschaft treten, mit Entscheidungsträgern, um enger dran zu sein an der Gesellschaft, damit die Wissenschaft von größerem Nutzen für die Gesellschaft ist. Und von daher, denke ich, sehen wir da schon einen Silberstreif am Horizont, dass es nicht nur beim Nutzen, Nutzen und Vollmüllen bleibt, sondern dass wir uns auch wieder nach oben bewegen können.
Ein gesunder, widerstandsfähiger Ozean ist eines der Ziele der Ozeandekade der Vereinten Nationen. Als jemand, der Fisch mag, kann man aber ja einwenden, damit viele Fische im Meer leben. Sie haben es eben gesagt, die Proteinzufuhr, muss das Meer ja gar nicht unbedingt sauber und gesund sein. Im Gegenteil, gerade viele Nährstoffe, viel Dünger sorgt ja für besonders großes Fischwachstum. Warum ist das Ziel eines gesunden Ozeans trotzdem so wichtig?
Also ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, super wichtig und interessant tatsächlich, weil wir besonders in der Nordsee alles schön abgestellt haben, unsere ganzen Nährstoffzufuhren aus den ganzen Kläranlagen und Flüssen. Und was man dann auch sieht, ist tatsächlich, dass die Produktivität, also die und vielleicht auch das ganze System sich dadurch sehr verändert haben. Und mal ehrlich, wir verstehen die Strömung in der Nordsee noch nicht mal richtig. Und dann setzt man noch Erwärmung drauf, was tatsächlich alles durcheinander bringt, die ganze Chemie. Ja, da müssten wir, glaube ich, Tim, zusammen ganz lange nachdenken, wie man dann düngt, damit man dann ein weiterhin gesundes und resilientes Meer bekommt. Also das ist nicht so einfach. Es ist keine Badewanne, ne, wo man hinten was reinschmeißt und dann guckt, was vorne wieder rauskommt.
Das ist kurzfristig erstmal natürlich ein Erfolg, weil das Protein der Fisch jetzt da ist, aber morgen ist der Ozean kaputt. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen eben, dass man nicht so kurzfristig denkt, sondern dass wir eben, deswegen untersuchen wir auch, was über längere Zeiträume geschieht und wollen dann natürlich mit unserem Wissen an die Gesellschaft herantreten und sagen, hey, hier müsst ihr aufpassen, das geht ein paar Jahre lang gut, aber dann irgendwann nicht mehr.
Das ist so ein bisschen wie beim Menschen, ne? Wenn man immer irgendwie Burger isst, ne, dann ja, und dann kommt dann irgendwie eine Krankheit angetigert, dann ist man vielleicht nicht ganz so resilient. Aber wenn man tatsächlich ein gesundes System hat, dann kann man vielleicht das besser abwettern. Und vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr so denken.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Was muss konkret getan werden, um den Ozean gesund zu machen? Wir können ja in dieser Burger-Analogie bleiben. Was wäre denn wirklich Superfood für den Ozean? Was wären die Schritte, die ihm richtig, richtig gut tun würden?
Naja, es muss nicht nur unbedingt Superfood sein. Manchmal ist es einfach zu viel. Wir wollen die Verschmutzung der Meere stoppen. Wir müssen ein Land damit anfangen. Die Verschmutzung darf den Ozean gar nicht erst erreichen, beispielsweise. Ist etwas, was wir direkt machen können, was wir als Organisation machen können, was wir auch als Individuen machen können, indem wir zum Beispiel Müll vermeiden. Das handelt sich genauso um die Nährstoffe aus der Landwirtschaft, wie auch um Plastikmüll beispielsweise, der überall jetzt in den Medien ist und überall als Problem gesehen wird. Das fängt an Land an. Also wir müssen schon an Land das stoppen.
Wir möchten weiter über den Ozean sprechen. Die Vereinten Nationen haben das Jahrzehnt von 2021 bis 2030 zur internationalen Dekade der Ozeanforschung ausgerufen. Eine globale Kampagne mit dem Ziel, gemeinsam den Ozean zu gestalten, den wir für die Zukunft brauchen, gesund und voller Leben. Um die Ziele der Ozeandekade zu erreichen und Maßnahmen zu koordinieren, haben das Bundesforschungsministerium und die IOC UNESCO verschiedene virtuelle Werkstätten eingerichtet, die sogenannten Ocean Decade Laboratories. Diese bilden den Rahmen für eine kreative und interaktive Unterstützung von Aktionen für die Ozeandekade auf der ganzen Welt. Jede Werkstatt widmet sich einem Zukunftsthema des Ozeans. Sie beide leiten das Ocean Decade Laboratory zum Thema A Healthy and Resilient Ocean, ein gesunder und widerstandsfähiger Ozean. Vom 9. bis 11. März dreht sich also alles um den Gesundheitszustand des Ozeans. Was erwartet uns bei dieser Veranstaltung und warum lohnt es sich, daran teilzunehmen, wenn ich mich für die Zukunft des Meeres interessiere?
Also erstmal erwartet jedem eine bunte Vielfalt an Menschen, die sich dazu äußern und vor allen Dingen auch ihr Wissen einbringen, was ist ein gesunder Ozean. Und das wird alles sein von ganz vielen kleinen Videoclips von Menschen aus der ganzen Welt, die tatsächlich sich dazu äußern. Das war ja auch das, was Tim meinte vorhin, bis zu Künstlern. Und Menschen, die mit den Themen zusammenarbeiten oder arbeiten aus Behörden und natürlich Wissenschaftler, die auch aus der ganzen Welt kommen. Also ob das jetzt irgendwie aus Kanada oder Bangladesch oder Indien oder sonst wo ist, die haben alle eine andere Sichtweise. Das ist das, was Tim eingangs gesagt hat, zu diesem Thema. Und am Ende hoffen wir, vielleicht eine eher globale Perspektive zu bekommen, die nicht nur auf unseren vielleicht manchmal eher traurigen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, sondern auch vielleicht ein bisschen emotional basiert ist und auch wiederum mit neuen Ideen behaftet ist.
Alle Meeresbegeisterten sind herzlich eingeladen, Mitte März am Ocean Decade Laboratory zum Thema ein gesunder und widerstandsfähiger Ozean teilzunehmen. Dieses findet online statt und die Anmeldung ist eröffnet. Herr Jenayan, wo steht der Ozean am Ende der UN-Ozeandekade im Jahr 2030?
Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Ozean in 2030 anders aussehen wird als der heutige oder als der, der vor 10, 20, 30, 40 Jahren war. Aber so ist meine Überzeugung. Er wird immer noch gesund und resilient sein. Er wird immer noch ein reichhaltiges Leben enthalten. Bunte Fische in Korallenriffen, schöne Strände haben, viele Zugvögel im Wattenmeer, die sich dort von Würmern und Muscheln ernähren können. Große Wale in allen Meeresregionen, vor allen Dingen aber auch Menschen, die dann festgestellt haben, die dazugelernt haben, verantwortungsvoller mit dem Ozean umgehen. Und einfach ein Ozean, dem es besser geht, weil Wissenschaft und Gesellschaft enger zusammengerückt sind, um eben diese Lösungen zu finden, von denen Karen gerade sprach.
Wow, dann sind wir alleine innerhalb von dieser Podcast-Episode von Nutzen, Nutzen, Nutzen und einem eher düsteren Bild, was Sie aktuell beide gezeichnet haben, zu einem wirklich lebendigen und gesunden Ozean gelangt. Ich hoffe sehr, dass die UN-Ozeandekade genau das erreichen wird. Karen Witcher und Tim Jenayan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement für den Ozean.
Ebenfalls. War mir ein Vergnügen, miteinander zu sprechen.
Ja, danke schön.
Und damit sind wir am Ende dieser dritten Folge des BMBF-Podcasts zur Ozeandekade angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie Heidenreich. Vielen Dank fürs Zuhören.